Vierte Halbzeit.
Man hat das Gefühl, die Saison hat gerade erst angefangen, aber wir sind schon in vielen Ligen vor dem 14. Spieltag. Also es geht schon in Richtung Halbzeit der Saison. Und damit herzlich willkommen zur vierten Halbzeit vor Anpfiff, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten in Dortmund. Mein Name ist Linus Liebrecht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und neben mir sitzt wie immer natürlich der wunderbare Vincent Vogel.
Hallo Linus, freue mich auch, wie in den vergangenen Wochen neben dir sitzen zu dürfen.
Das freut mich wiederum sehr. Und auch heute sind wir wieder nicht zu zweit nur, sondern auch wieder zu dritt. Haben einen Gast, der sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren vielleicht einen kleinen Namen schon gemacht hat im Dortmund Amateurfußball. Wahrscheinlich die Märchengeschichte, die man schon oft aufgedröselt hat. Ich glaube, er kann es selber nicht mehr so gut hören. Von Westrich nach Brünninghausengang, also von der Kreisliga B in die Westfalenliga, dann sogar in die Oberliga aufgestiegen. Jetzt leider wieder in der Westfalenliga und da ganz gut dabei, auch wenn er selber nicht spielt. Da reden wir gleich sicherlich auch nochmal drüber. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Pascal Wieczorek.
Ja, hi, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Und obligatorisch schon erstmal der Blick aufs letzte Wochenende und unser Tippspiel. Das ist wieder deine Aufgabe. Ja, weder gut noch schlecht, ne?
Diesmal. Ja, war okay aus unserer Sicht, zumindest haben wir keine Minuspunkte. Was heißt Minuspunkte, aber wird der Rückstand nicht noch größer? Genau, wir als Team RN konnten 6 Punkte ergattern und ja, unser Gast aus der letzten Woche, Maurice Koschinski, konnte auch 6 Punkte ergattern. Ich sage einmal ganz kurz, wo die Punkte, wie sie verteilt sind. Wir hatten, oder Linus und ich konnten 2 Punkte beim Spiel Bochum gegen Bövinghausen einfahren. Haben wir auf ein 4:0 getippt. Wer sich erinnert, wir wollten eigentlich 3:0 tippen, weil unser Gast aber auch 3:0 getippt hat. Habe ich mich dann durchgesetzt und gesagt, wir tippen 4:0. Ja, wäre fast aufgegangen, hätte... Ich weiß nicht, ich kenne seinen Namen.
Elesi, glaube ich, Nachname.
Genau, von Bochum sein Elfer reingemacht, dann wären wir jetzt die strahlenden Sieger gewesen, so sind wir es nicht. Und dafür war es Maurice, denn er hatte 13:0 getippt, konnte in dem Falle 4 Punkte einfahren, wir nur 2. Beim Spiel Schwerin gegen Huckerde, was ja, glaube ich, für alle überraschend 7:1 für Huckerde ausgegangen ist. Ja, das konnten wir auch nicht erahnen, finde ich zumindest. Konnten wir auch nur 2 Punkte ergattern. Wir haben 3:2 für Huckerde getippt. Maurice hatte 2:0 getippt, ebenfalls auch 2 Punkte. Und die letzten 2 Punkte konnten wir beim Spiel Kamen SC gegen Sölde 2 einfahren. Dort haben wir auf ein 3:1 getippt. Es war also wieder sehr knapp, aber bringt uns am Ende auch nichts da. Ja, sind es auch nur 2 Punkte und Maurice hatte auf ein 1:1 getippt. Und bei den anderen beiden Spielen Scharnhorst gegen Löwen 2 und Bosna gegen Westfalia konnte ja keine der beiden Parteien auch nur irgendwelche Punkte ergattern. Und damit gibt es einen neuen Spielstand von 21:29. Es sind also weiterhin 8 Punkte Rückstand. Ist ein Brett, aber die letzten Wochen zeigen zumindest bei uns einen positiven Trend. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir ja auch für diese Woche wieder gut getippt haben und den Rückstand vielleicht verringern können.
Genau, so viele Wochen sind es nicht mehr, bis Winterpause ist. Deswegen müssen wir uns da schon ranhalten. Aber wie du sagst, positiver Trend, den wir natürlich heute auch fortsetzen wollen. Bevor wir aber da reingehen, haben wir natürlich wie immer auch die 5 schnellen Fragen. Ist zwar ein bisschen abgekupfert vielleicht von einem anderen Podcast-Kollegen, aber wir machen sie trotzdem, die 5 Fragen. Und wenn du bereit bist, legen wir einfach direkt los.
Ja, von mir aus gerne.
Mit welchem Dortmund Amateurfußballer, wenn es auch im Amateurfußball gang und gäbe wäre, würdest du gerne mal das Trikot tauschen?
Ich glaube, ich würde tatsächlich Maxi Podil nehmen.
Heim- oder Auswärtstrikot des FC Brünninghausen?
Auswärts.
Welcher war dein bester Mitspieler bisher in deiner Laufbahn?
Also ich muss immer sagen, fitter Kevin Brümmer. Also wenn er wirklich fit ist, ist für mich mit einer der besten Amateurfußballer, wenn nicht sogar der beste. Von daher würde ich Kevin Brümmer nehmen.
Ein Tor mit dem Kopf oder mit dem Fuß?
Boah, schwierig, ne? So ein Strahl aus 30 Metern hat auch was, aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher den Kopf bevorzugen.
Und was war deine schmerzhafteste Niederlage in deinem Fußballerleben?
Ich habe zwar nicht mitgespielt, aber das letzte Spiel gegen Finntrop, meine ich, war es zu Hause in der Oberliga, was wir dann verloren haben, das war schon sehr, sehr heavy, muss ich sagen. Ja.
Ja, top, letzte Frage auf jeden Fall für den Stimmungszustand hier. dann gehen wir einfach, glaube ich, direkt rein, bevor wir das hier noch größer werden lassen. Und starten mal wieder in der Kreisliga 1. Da haben wir in den letzten Wochen sehr oft drauf geguckt. Vor allem aber dann in die oberen Regionen, oder rund um Westfalia, Dortmund, Sarajevo, Bosna, Kaifschari und so weiter. Diesmal gucken wir ein bisschen weiter runter, muss man leider so sagen. Und zwar 13. gegen 12. oder andersrum, 12. gegen 13. Mengele 2 gegen den TuS Eichlinghofen 2, die ja beide noch ein bisschen zu kämpfen haben in der Liga, ne?
Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht, oder ist jetzt nicht überraschend, wie ich finde. Mit Eichlinghofen als Aufsteiger, finde ich, machen sie es soweit eigentlich ganz gut. Haben 8 Punkte, ist jetzt ein Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und ich glaube, wenn man jetzt vor der Saison den Jungs von Eichlinghofen gesagt hätte, ja, nach 12 Spieltagen müssten es jetzt sein, genau, 12 Spieltagen, habt ihr 1 Punkt Vorsprung, glaube ich, hätten sie das auch so wahrgenommen. Auch wenn ich meine, dass in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder Spieler, da sind sie ja relativ flexibel, dass da auch mal welche von der ersten mitgespielt haben, wenn man mal die Spieler so ein bisschen Spielpraxis brauchen. Aber das ist ja bei anderen Vereinen genauso gang und gäbe. Von daher, glaube ich, kann Eichlinghofen mit der aktuellen Situation sehr, sehr zufrieden sein.
Genau, Mohamed Chatibi, der Trainer, ich hatte im Mai, als sie aufgestiegen sind, mit ihm gesprochen. Da meinte er auch schon, die wollen einfach nur mit Spaß daran und haben ja keine großen Erwartungen, wollen natürlich den Klassenerhalt irgendwie schaffen, aber jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen. Und wenn es nicht sein soll, dann ist es halt so, dann geht in Eichlinghofen nicht die Welt unter. Du hast auch einen Aufstieg miterlebt mit Bundesliga, ein paar Ligen weiter oben in die Oberliga. Aber glaubst du, dass das eine gute Herangehensweise ist, einfach mehr oder weniger auf den Spaß zu setzen und ja, dann mal gucken, wo es führt, oder fehlt dir da ein bisschen der Ehrgeiz?
Ich möchte jetzt nichts kritisieren, ich kenne die Person ja nicht, die Aussage getätigt hat, aber also ich meine, in den oberen Ligen würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass der Spaß dann alles ist. Also wenn man in der Oberliga aufsteigt, dann kann man auch nicht nur mit Spaß in dieser Liga bestehen, ist halt einfach so. Ich glaube aber schon, dass das vielleicht in den unteren Ligen, gerade so Kreisliga A, Kreisliga B, ein guter Teamspirit schon einiges ausmacht. Von daher, die Herangehensweise ist für mich in Ordnung. Ich glaube, so schlecht sieht es ja bei denen auch nicht aus. Ich glaube, mit Urania dürfte meiner Meinung nach, mein Vater ist ja auch aktiv im Verein, der erste Absteiger so gut wie feststehen. Von daher, ich lasse mich überraschen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass sie es schaffen.
Genau, Urania 0 Punkte noch nach 13 Spielen. Auch da ist es, glaube ich, so, dass man im Verein auch recht klar ist, dass das die Saison eher schwierig wird. Bei Mengele sieht es auch nicht ganz viel besser aus, haben aber 5 Punkte eben mehr geholt als Eichlinghofen und zuletzt jetzt 2-1 gegen Rot-Weiß Germania gewonnen, die Sechster sind, sich damit also ein bisschen Luft verschafft und gehen dann sicherlich auch mit Rückenwind in das nicht weniger wichtige Spiel gegen Eichlinghofen.
Ich denke auch, das sollte auch den nötigen Rückenwind geben, und das ist aber auch wichtig in so einem Spiel, weil es jetzt sind 5 Punkte Rückstand oder 5 Punkte Vorsprung, die Menge da hat, aber trotzdem kann man schon sagen, dass es irgendwo so ein 6-Punkte-Spiel ist, weil wenn du da gewinnst als Eichlinghofen, sind es halt eben nur noch 2 Punkte und dann wird es auch nochmal eng, und von daher könnte sich Menge da jetzt natürlich mit einem Sieg und mit dem Rückenwind vor allen Dingen auswärts bei Germania als Tabellen, also Germania als Tabellensechster, das ist schon, finde ich, eine Ansage. Das war wahrscheinlich dann auch so nicht zu erwarten. Und von daher glaube ich, dass die Jungs jetzt eigentlich mit einer relativ breiten Brust da reingehen müssen und dann eben auch als Favorit in diese Partie gehen.
Willst du noch was dazu sagen oder sollen wir schon in die Tipps gehen?
Ihr könnt gerne in die Tipps gehen. Ich bin gespannt, was ihr getippt habt tatsächlich.
Dann legen wir mal vor, wir halten uns an den Trend sozusagen von Mengele und von Eichlinghofen. Und glauben an 2-1 für Mengele 2.
Ja, okay. Also das mit dem Sieg gegen Germania hatte ich tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, Eichlinghofen 2 ärgerlich verloren gegen Blau-Weiß-Huckade. So wie ihr schon sagt, 6-Punkte-Spiel. Ich glaube tatsächlich, beide erste Mannschaften haben nicht spielfrei. Von daher wird es da auch keine Möglichkeit geben, irgendwas runterzugeben. Ich habe auf ein 2-2 getippt tatsächlich.
Das ist immer so, haben wir schon in den letzten Wochen, wenn irgendeine Partei unentschieden spielt, das ist dann, entweder holt die andere Partei 4 Punkte oder man kann mit so 2 Punkten, 2 Mitkriegen-Punkten wieder rankommen. Das ist immer gefährlich, so ein Unentschieden, finde ich.
Ja, ich wollte euch meine Chance geben.
Ja, das ist
sehr für uns dran, ist es einfach wichtig, dass wir nicht den gleichen Tipp haben wie du, deswegen alles gut.
Bei den wenigen Wochen können wir uns das nicht leisten.
Genau. Wir gucken eine Staffel weiter, haben auch diesmal wieder die Kreisliga A2 dabei und da wieder in die oberen Regionen geguckt. Und zwar auf den recht deutlichen Spitzenreiter Holzen-Sommerberg, die auswärts spielen beim SV Berghofen, der so ein bisschen um den Anschluss an die Tabellenspitze kämpft, hat 23 Punkte, wo man auch sagen muss, stehen zwar auf Platz 5, aber der VfL Oerde auf Platz 2, der immer noch zur Relegation berechtigt. hat in Anführungszeichen nur 26 Punkte, also sind nur 3 Punkte Unterschied. Von daher, ja, glaube ich, noch alles drin. Aber Holzen schon auch 4-0 gegen Wickede gewonnen. Die sind gerade richtig gut dabei. 51 Tore schon gemacht. Also ich glaube, ja, erstmal schwierig zu stoppen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gestern auch spielfrei. Das heißt, ich habe mir das Spiel angeguckt, Holzen gegen Wickede, auch aufgrund alter Vergangenheit, weil ich da auch ein paar Jungs kenne. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sagen, Holzen war für mich immer so ein bisschen so eine Wundertüte einfach. Das habe ich ich war gemeinsam mit meinem Dad da. Liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, es war immer so ein bisschen überraschend, wie sie spielen. Sie hätten das Spiel 5-0 gewinnen können, aber wenn sie jetzt auf einmal 3-2 verloren hätten, dann hätte ich jetzt auch nicht gesagt, boah, das kommt jetzt richtig überraschend. Das ist nicht, weil ich den Jungs nicht vertraue, aber ja, weil dann so Spiele wie gegen Altstädte dann zeigen, dass alles möglich ist, obwohl sie so eine immens hohe Qualität für die Liga in der Mannschaft haben. Und es war gestern ein richtig, richtig erwachsener Auftritt. Ich habe dann auch noch mit Arne Werner nach dem Spiel gesprochen und der war auch total glücklich, total happy über diese Leistung, weil er auch vielleicht selbst damit jetzt gar nicht so gerechnet hat, weil sie kaum Chancen zugelassen haben, dominant waren und dann auch wirklich wie ein Aufsteiger gespielt haben, kann ich schon fast so sagen.
Dass alles möglich ist in der Liga, hat auch das letzte Wochenende auf der anderen Seite gezeigt, weil Berghofen, die schon als Top-Team der Liga einordnen würde, in Anführungszeichen nur 3-3 gegen den VfB Lünen gespielt hat und ja, dementsprechend jetzt so ein bisschen auch hinterherhinkt, wenn man das sagen kann. Würdest du sagen, vielleicht, Pascal, dass es schon ein Pflichtsieg für Berghofen ist? Oder ist es dann doch noch zu früh?
Oben dran zu bleiben, würde ich sagen, genau. Ja. Weil, ich sag mal, die Spanne zwischen den guten und schlechten Teams ist in der Kreisliga dann doch schon, glaube ich, ein bisschen größer. Ich glaube nicht, dass Holzen, Sommerberg und, ich meine, VfL Hörde ist noch?
VfL Hörde, genau.
VfL Hörde ist genau. Glaube ich nicht, dass die noch allzu viele Punkte dann auch liegen lassen, außer in den direkten Duellen oben. Von daher müssen sie schon gewinnen, um oben dran zu bleiben, würde ich so sehen, ja.
Ja, die Frage für mich ist auch immer so die Frage, welche Ambitionen hat eine Mannschaft? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob Berghofen wirklich aufsteigen will oder ob sie einfach nur oben mitspielen wollen. Wenn sie einfach nur oben mitspielen wollen, das heißt, irgendwo in den Tabellenregionen 2 bis 5 oder sowas ist das dann für mich, dann kann man natürlich mit einer gewissen, ja, Entspanntheit, sage ich mal, reingehen. Wenn du aber wirklich die Ambition hast, da aufzusteigen, was in der Liga möglich ist, weil Holzen war auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut und hat es dann am Ende nicht gebacken bekommen, aufzusteigen, dann ist es natürlich richtig. Da muss man dieses Spiel gewinnen, vor allen Dingen zu Hause. Und ich glaube, dass das auch ein relativ, ja, zweikampfbesetztes Spiel sein wird. Ich glaube, dass es da auch zu vielen Emotionen kommen wird, weil es auch jetzt in der Frühe der Saison, sage ich mal, ist ja jetzt erst der 13. Spieltag, schon ein relativ wichtiges und doch, finde ich, auch richtungsweisendes Spiel ist. Denn wenn, ja, Holzen das gewinnen sollte, dann haben sie, wenn ich mich nicht ganz vertue, gegen alle Mannschaften von oben gespielt, gegen Hörde, Altstädte, Hörde SC und Berghofen. Und dann kommen nur noch die Gegner aus den etwas unteren Regionen. Und dann hätten sie schon mal einen großen Schritt gemacht, zumindest in Richtung, wie nennt man es so gern, Herbstmeisterschaft oder
ja, wie betitelt man das? Ja, kann man sagen. Ob das in der Kreisliga auch so genannt wird, weiß ich nicht. Ja. Aber in der Bundesliga wäre es die Herbstmeisterschaft. Wir haben es sonst immer so gemacht oder bisher immer so gemacht, dass wir uns abgewechselt haben mit dem Vorlegen der Tipps. Also Pascal, hau mal raus. Gewinnt Berghofen?
Nee, ich habe tatsächlich auf Holzen. Ich würde sagen, die haben eine ganz gute Defensive. Ne? 1-4, würde ich sagen, für Holzen.
Es geht bei uns in die richtige Richtung. Wir trauen ihnen auch ein Gegentor zu, aber sagen, das sind nicht öfter als 3-mal Treffen und deswegen am Ende gewinnt Holzen mit 3-1.
Schauen wir mal.
Hoffen wir mal, was wird. Ne?
Schauen wir, was wird. Ja. Schauen wir, was wird.
Dann kommen wir jetzt zu deiner alten Liebe, kann man sagen. Endlich, da strahlen die Augen. Wir gehen in die Bezirksliga zum SV Westrich, der auch fast schon ein Spitzenspiel vor der Brust hat, und zwar beim SC Waldmann. Das ist Fünfter gegen Sechster auch hier. Und Westrich, ja, ich kann es, wir hatten sie schon mal vor ein paar Wochen hier mit dabei und auch da habe ich es, glaube ich, schon gesagt. Mich beeindrucken sie eigentlich jede Woche, weil das hätte ich nicht gedacht, dass sie so souverän, so stabil schon von Anfang an sind in der Liga. Du hast ja sicherlich auch noch ein bisschen Verbindung, irgendwie Kontakte dahin. Hättest du das gedacht oder begeistern sie dich auch?
Ehrlich gesagt nicht, dass sie sich so gut halten in der Liga. Also ich dachte vielleicht Tabellenplatz 10, genau. Irgendwie so in die Richtung. Aber man muss tatsächlich sagen, also die leisten da schon sehr, sehr gute Arbeit. Also sowohl das Trainerteam als auch die Spieler. ich habe natürlich täglich noch Kontakt mit Christian Fuchsmann, etc. Die wohnen alle auch bei mir in der Gegend. Also von daher, selbst wenn man sich nicht sehen möchte, läuft man sich zwangsläufig immer über den Weg. Mich beeindrucken, so muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde auch viel beeindruckender ist auch, wenn man daran denkt, wer alles gar nicht dabei ist.
Ja.
Also mit Ziegelmeier, mit
Middeldorf,
genau, ist auch noch verletzt. Das sind Namen, die vor allen Dingen in der Bezirksliga und vor allen Dingen Westrich als Aufsteiger nochmal viel, viel mehr Qualität geben. Und wenn ich daran denke, wie gut sie aktuell spielen, damit es 3 Siege am Stück, meine ich, ist ein richtiger Aufwärtstrend. Und ich glaube, das spürt die Mannschaft auch. Und man sagt ja immer so, dass die Jungs dann oder dass eine Mannschaft dann etwas enger zusammenrückt. Und ich glaube, oder zumindest habe ich das Gefühl gerade, dass da wirklich so ein richtiges Gefüge entsteht.
Das Absurde ist ja, wir haben alle die letzten Wochen von Westfalia Huckerde gesehen, die, glaube ich, mindestens 6 Tore in den letzten 4 Wochen gemacht haben pro Spiel. Und Westrich ist nur 3 Punkte dahinter. Also so viel schlechter sind die gar nicht. Und das finde ich dann schon wirklich krass, wenn man auf die Liga guckt und dann vor allem auf die Leistung von Westrich und auch von Marc Risse als Trainer und aber eben von der ganzen Mannschaft. Ne? Wie wir gesagt haben, Marvin Middeldorf und Lukas Ziegelmeier, Middeldorf übrigens der Kreisliga-Fußballer des Jahres der letzten Saison. Also sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der auch schon gefühlt Ewigkeiten da spielt. Und Ziegelmeier natürlich ist aus der Oberliga dahin gewechselt oder aus der Westfalenliga noch?
Als wir aufgestiegen sind.
Genau.
Richtig, ja.
Also auf jeden Fall 2 Stammkräfte und trotzdem merkt man davon gar nichts. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt kommt Weidmar, die zuletzt 2-1 gegen Bommern oder in Bommern gewonnen haben, davor aber eben einer von Huckerdes Gegnern war und mit 3-8 auf die Mütze bekommen hat, was auch da schon irgendwie keiner so richtig verstanden hat. Aber trotzdem auch, glaube ich, immer noch nicht zu unterschätzen als Tabellenfünfter mit 24 Punkten.
Ne? Nee, das glaube ich nicht. Also ich dachte vielleicht, dass es wirklich an Weidmar lag, dass sie da 3-8 verloren haben. Dann habe ich den Livestream gestern gesehen im Nachgang und das Ergebnis, dass Schwerin 7-1 verloren hat. Und
als Tabellenführer.
Dann dachte ich, vielleicht lag es doch an Westfalia Huckerde, dass sie dann doch so gut sind. Und in den letzten Wochen irgendwie, weiß nicht, sich versteckt haben oder so, ich weiß es nicht. Es ist sicherlich, wir haben es auch, vor 2 Wochen hatten wir sie drin, glaube ich, ne?
Kann gut sein, ja.
Ja, hatten wir weit mal drin und da haben wir es auch gesagt, das ist immer unangenehm da zu spielen, finde ich. Und vor allen Dingen dann nochmal für Westrich, also wird es dann, glaube ich, auch nochmal, ohne ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber weil sie dann doch nochmal die Qualität jetzt nicht so hoch ist, eben wie bei Westfalia Huckerde, wird es dann für sie einfach, glaube ich, nochmal viel, viel schwieriger. Aber was mich mal interessieren würde, ist, ich hatte mit Marc Chris auch dann für den Bezirksliga-Sammler gesprochen, er hatte immer wieder davon erzählt, dass Westrich, dass deren Taktik so gut aufgeht. Hast du ihn auch als so einen kleinen Taktikfuchs irgendwie wahrgenommen? Oder weil er hat immer erzählt, wir standen hinten so kompakt und haben dann so gut umgeschaltet und es hört sich dann jetzt nicht an, als würden sie die Sterne vom Himmel spielen, aber als würden sie einfach den Matchplan verfolgen und dann die 3 Punkte am Ende einfahren.
Also als so einen richtigen Taktikfuchs habe ich ihn jetzt nicht in Erinnerung. grundsätzlich ist es schon so, dass die eine sehr, sehr stabile Defensive haben mit Pascal Böhnke und Sven Thormann als Innenverteidiger und sehr gute Umschaltspieler mit Kevin Becker, Yannick Thielka. Das sind alles so Spieler, die kommen tatsächlich dann auch übers Tempo und über die 1-gegen-1-Duelle scheint zu funktionieren, so wie die Tabelle sagt.
Das Ergebnis gibt ihm recht, oder der Erfolg gibt ihm recht.
Ja,
auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, wir sind wieder dran, ne, mit Vorlegen.
Ja, hau du raus.
Und jetzt gehen wir mal auf ein Unentschieden. Wir trauen Westrich viel zu, wir trauen aber auch Weidmar, vor allem zu Hause, viel zu. Deswegen sagen wir ein 2-2.
Ja, okay. Ich mache mich jetzt nicht so beliebt. Ich habe tatsächlich gegen Westrich getippt.
Eieiei.
Für Westrich wären wir lieber.
Ja. 2-1 Weidmar habe ich getippt, weil ich gesehen habe, dass Westrich auch, ich meine, gegen 2 Bochumer Mannschaften, ich meine, alten Bochum und Bochum-Linden schon verloren hat.
Ja,
genau. Vielleicht liegt in Bochum nicht ganz
der
so Kreis gut.
Der Kreis nicht. Zu genau. Lange Fahrten.
Richtig, so sieht's aus. Da hat man so Busbeine, ne? Kannst du nicht richtig spielen. Von daher 2-1 Weidmar. Ja.
Okay, dann hoffen wir mal, dass der, wie von Wolf Fuß zitierte, Gamechanger kommt und Westrich jetzt auch in Bochum gewinnen kann oder zumindest einen Punkt holen kann. Wir gucken eine Liga wieder weiter hoch in die Landesliga und da wiederum wieder nach unten. Und zwar zum Homburger SV, so ein kleines Sorgenkind des Dortmund Amateurfußballs in den letzten Wochen. Nur ein Punkt aktuell über dem Strich mit 12 Punkten, Tabellen 13. 14, 15, 16 steigt ab in die Bezirksliga. Und jetzt am Wochenende war es beim 1-2 gegen den FC Mahl die dritte Niederlage in Folge. Was ist da los? ganz einfach gefragt.
Ich glaube, wenn wir die Homburger fragen, wissen es nicht. Wir als Unbeteiligter, ich weiß nicht, vielleicht hast du da einfach eine Erklärung gleich. Ich weiß es nicht. Also ich bin selbst überrascht. Ich dachte, das haben wir auch schon mal gesagt, mit der Qualität, die die Mannschaft hat, allein mit den Schürener Jungs. Ich meine, da kommen 5, 6 Leute aus der Westfalenliga runter, die alle auch meiner Meinung nach sehr gut kicken können und ja, trotzdem kriegen sie es nicht gebacken. Also ich glaube, der Einzige, der da konstant irgendwie sich einträgt, ist noch Jonas Schneck. Der trifft zumindest noch Woche für Woche. Freue mich auch für ihn, dass er da endlich mal wieder zu seiner alten Form irgendwie wieder zurückgefunden hat, auch wenn es natürlich jetzt nicht läuft für Homburg. Aber ich kann es mir nicht erklären. Also ja gut, dass sie jetzt gegen Mal verloren haben, sind Dritter mit 28 Punkten jetzt. Das kann passieren. Aber warum die auf dem 13. Tabellenplatz stehen, ey, ich kann es dir nicht sagen.
Ich muss sagen, ich habe selber ehrlicherweise nicht so viel gesehen von Homburg in den letzten Wochen. Würde mich aber auf eine Aussage von Frank Eigenwillig, dem Trainer, verlassen, der auch gesagt hat, die spielen immer ganz gut und setzen die Taktik eigentlich auch gut um. Nur die Tore fallen halt nicht, beziehungsweise hinten fallen sie dann. Und dann steht man da mit 0 Punkten. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass ihr gute Leistung oder eine Mannschaft gute Leistung gezeigt hat und dann trotzdem keine Punkte dazu kamen?
Also ich hatte ja sehr, sehr turbulente die letzten 3 Jahre, 2 Aufstiege und dann der Abstieg. Alles, was in den 2 Jahren für einen gelaufen ist, ist dann in dem Jahr, als wir abgestiegen sind, gegen uns gelaufen. Also es war schon echt sehr, sehr hart, wo man mit guten Leistungen wirklich gedacht hat, okay, jetzt ist hier zumindest ein Punkt drin und dann, ich sag mal, gegen Erkenschwick, weiß ich noch ganz genau, liegen die ganze Zeit 1-0 zurück, kriegen dann, meine ich, noch gelb-rot, machen in der 87. Steven Grodra das 1-1. Du denkst dir, okay, jetzt bist du mit dem Punkt wenigstens dann dabei. Erkenschwick war nicht gut an dem Tag, wir waren aber gut drin und kriegen, ich glaube, 2 Minuten vor Schluss dann direkt das 1-2. Das ist so ein Spiel, an das erinnere ich mich heute noch. Also das sind,
folgt dir noch in deinen Träumen, glaube ich.
Ja, wirklich. Also das ist echt so eine Saison, beziehungsweise solche Spiele, die ziehen dich so runter. Dann, also das ist echt krass.
Ja, sagst du schon, zieht dich runter. Wie zermürbend ist das, wenn man, ich meine, auch in der Landesliga sind jetzt nicht kurze Wege, die man macht. Ja. Da ist der ganze Sonntag im Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Und dann spielst du gut. Hast trotzdem nichts davon. Ja, das ist,
kannst wieder nach Hause fahren.
Genau, auf Dauer. Ja. Ich habe es jetzt selber nicht erlebt, weil ich selber nicht Fußball spiele, aber ich glaube, auf Dauer ist das schon auch anstrengend für den Kopf. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall was mit dir. Ich sag mal, nicht nur dein Körper, sondern gerade auch mental, und Fußball findet ja wirklich zu meiner Meinung nach zu 90% im Kopf statt. Es ist schon echt sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Vor allen Dingen, Homburg hat ja jetzt, ich sag mal, auch eine gewisse Qualität und einen gewissen Anspruch dann wahrscheinlich. Und dann da unten zu stehen mit dem Kader, so wie du schon sagst, Jonas Schneck, etc., da sind ja alles keine schlechten Fußballer. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, woran es liegt, und versucht natürlich alle Hebel irgendwie umzulegen. Ja, und wenn selbst das dann nicht funktioniert, also schwierig, ja.
Ja, noch haben sie Glück. Ja, sag.
Lass mich mal. ich glaube auch irgendwie, ich bin auch sehr, sehr verwundert, weil gerade mit diesen ganzen Schürener Jungs, die sie geholt haben, haben sie ja so quasi kleine Abstiegsexperten dran geholt. Ich weiß gar nicht, ob die,
wenn man,
die müsste man mal fragen, ob die sich nicht irgendwie im falschen Film vorkommen oder so, weil die haben sich ja auch viel, viel mehr erhofft. Und jetzt stecken sie wieder unten drin und erleben quasi Déjà-vu aus den vergangenen Jahren. Und weil es war ja auch ein Schön immer so, dass die Qualität, aber trotzdem stehst du unten drin.
Ja.
Und jetzt haben sie in Homburg alle die Qualität und stehen unten wieder drin. Von daher ist es, glaube ich, schon alles sehr, sehr fragwürdig. Aber ich glaube immer noch dran, aufgrund dieser Führungsspieler, die sie auch haben, mit Mennecke unter anderem auch, aber auch Jonas Schneck, den ich dann dazu zähle. Also ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das noch weiter da unten so bleibt, sondern ich glaube, irgendwann wird dieser Moment kommen, dieser Gamechanger. Und dann geht es, glaube ich, wieder nach oben für die Jungs.
Ich glaube, ein Sieg gegen Harpen, die jetzt 2-0 gegen Sölde gewonnen haben, die Tabellenletzter sind. Also Sölde, Harpen ist jetzt auf 9 vorgerückt, sich ein bisschen Luft verschafft, hat 2 Siege in Folge geholt. Ich glaube, ein Sieg, also für Homburg gegen so einen Verein, der auch noch nicht ganz da draußen raus oder da unten raus ist, wäre sehr, sehr wichtig, ne?
Ja, sehe ich genauso. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich sogar dran mit
ja,
dem Tipp.
Ja, ich glaube auch.
Von daher würde ich einfach anschließen und würde sagen, ich glaube auch dran, dass sie gewinnen tatsächlich. Ich habe 3-1 getippt.
3-1.
Müssen wir gucken.
Ja, gut.
Du würdest wieder sagen,
also
wir ändern.
Ja, also wir müssen ja was machen. Also wir haben 8 Punkte Rückstand.
Ja,
wir haben auch 3-1 gesagt. Mhm. Eigentlich hat Linus 2-1 gesagt. Da habe ich gesagt, nein, die machen das 3-1.
Stimmt.
Aber dann bleiben wir so. Dann
ja.
Nicht so wie letzte Woche, wo ich dann mich über dich gesetzt habe, sondern Dann bleiben wir jetzt beim 2-1 und sagen, dass Homburg 2-1 gewinnt.
Okay.
Es wird also spannend.
Ja, also nicht zu viel Gas geben, Jonas Schneck und Co.
Genau.
Zwei Tore, das soll erstmal reichen. Und dann sind wir auch schon wieder beim letzten Spiel und jetzt bei deiner jetzigen Liebe, wenn man das sagen kann. Du sitzt hier auch im Brünninghausen-Hoodie, also begleite dich wahrscheinlich oder anscheinend Tag und Nacht.
Ja, selbstverständlich.
Ja, deine Jungs, auch wenn du sie gerade nicht unterstützen kannst, jetzt ja, sind sehr gut drin, also da kann man gar nicht viel meckern. Und jetzt gegen Horsthausen, die sind Vierter, ihr seid zur Erinnerung Zweiter, mit einem Punkt Rückstand nach der Niederlage in Oberspockhövel letzte Woche. Was jetzt, glaube ich, eine sehr gute Reaktion mit dem 4-2 gegen Solingen, wo es zwischenzeitlich auch 4-0 stand.
Schwieriges Wort.
Sehr schwieriges Wort. Zwischenzeitlich 4-0 und ich glaube, ihr seid da ja voll mit drin im Aufstiegskampf. Ne?
Kann man so sagen. Also ich glaube, gerade in unserer Liga kann gefühlt alles passieren, wenn man sieht, wie nah die ganzen Teams aneinander sind und die Ergebnisse Woche für Woche zeigen uns einfach, ja, dass wir uns nicht mal eben hinlegen können und jedes Spiel gewinnen, sondern ja stetig weiterarbeiten müssen. Das hört sich mal so nach so Floskeln an, aber es ist einfach so, wenn man auf einmal 6 Spiele in Folge gewinnt, dann kommt so eine gewisse Leichtigkeit in die Mannschaft rein, gerade auch bei den jungen Spielern, die dann denken, ja, was ist denn los? Wir haben nur 6 Spiele in Folge gewonnen, alles gut. Und das hat man dann in Oberspockhövel gesehen. Ne?
Ja.
Ja, von daher habe ich den Jungs auch vor dem Soding-Spiel nochmal gesagt, wir müssen unsere Sinne schärfen. Das haben sie gut umgesetzt, die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war dann wieder, aber so wie es ist, du führst 4-0,
schaltest den Gang zurück.
Genau, ja. So sieht's aus. Ich bin aber tatsächlich auch guter Dinge fürs kommende Wochenende.
Wie ist es denn bei dir, du hast jetzt gerade gesagt, du hast den Jungs, nicht eine Ansage, aber du hast ein paar motivierende Worte wahrscheinlich mitgegeben. Du bist ja aktuell noch verletzt, spielst noch nicht. Wie siehst du denn gerade so deine Rolle als ja wahrscheinlich doch auch Führungsspieler in der Mannschaft? Wie siehst du deine Rolle da gerade von der Seite so in dieser Situation?
Am Anfang war es tatsächlich schwierig für mich, dann auch irgendwie in die Mannschaft zu kommen. Dadurch, wenn man dann die OP hat, ist man ja auch nicht so oft am Platz und. Und ich fahre jetzt auch nicht dreimal die Woche von Lütgendortmund nach Brünninghausen, um mich auf die Tribüne zu setzen und das Training zu sehen. Bin jetzt so die letzten 5-6 Wochen wieder regelmäßiger da. Finde ganz guten Anschluss, komme auch mit jedem gut klar. Jetzt am Wochenende war zum Beispiel Jova im Urlaub, beziehungsweise kam erst kurz vor Anpfiff, dementsprechend hat Brümmer die Ansprache gemacht und als er dann gefragt hat, hat noch wer was, habe ich dann ein bisschen interveniert und nochmal was dazu gesagt. Aber sehe mich da schon in der Führungsrolle, ne? Also fühle mich auch definitiv in der Lage, junge Spieler zu führen, muss ich so sagen.
Du hast oder hattest, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so richtig öffentlich einmal geworden ist, doch einen Kreuzbandriss.
Genau.
Im Mai, glaube ich, zugezogen, oder April war es?
Ja, ich meine Ende April, ja.
Genau, auf jeden Fall noch in der letzten Saison, da konntest du den Rest schon nicht oder das Ende nicht mitgestalten. Dachtest erst, es wäre kein Kreuzbandriss, dann war es doch einer. Haben wir gerade vorab schon ein bisschen drüber gesprochen.
Nicht die Geheimnisse verraten.
hast du eine Prognose, wann du wieder da sein kannst?
Ich habe letztens bei Insta Trainingsvideos gesehen.
Ja, sicher.
Also der ist gesprungen und Kopfwelle gemacht.
Dann kann es nicht mehr lange dauern.
Ich bin fleißig mit dabei, jetzt wieder seit anderthalb Wochen auch mit Fußballschuhen. Das macht den Kopf
entstaubt und so.
Ja, genau. Macht den Kopf natürlich ein bisschen freier, als das Ganze mit Laufschuhen zu machen. Gerade bei mir ist es so, wenn ich Pöhler anhab, dann denke ich an nichts. Das ist eigentlich ganz gut bei so einer Verletzung. Ziel ist die Wintervorbereitung tatsächlich. Oder wenn Jova mir es erlaubt, die Halle.
Boah.
Aber nein, nie im Leben, mit dem Knie.
Dann läuft das risikoreich.
Wintervorbereitung, erstes Testspiel wieder, genau.
Ja. Ja. Das ist ja auch nicht mehr lange hin.
So sieht's aus, richtig. Ja.
Und deine Kollegen machen es sehr gut, wobei 19 Gegentore. Kann man damit als Innenverteidiger zufrieden sein?
Ich sag nein.
Mit ihm werden es 10.
Also oder 20, vielleicht noch ein Eigentor irgendwie, keine Ahnung. Aber man muss tatsächlich sagen, also Tobi Hartmann als auch Plam bei uns, der aus der eigenen A-Jugend kommt, als Innenverteidiger, die machen es schon wirklich sehr, sehr gut. Ne? Gerade als 19-Jähriger, wenn du frisch in oder dein erstes Seniorenjahr kommst,
ja. Kommst
aus der A-Jugend-Landesliga noch eine Stufe nach oben in der Westfalenliga. Plam macht schon sehr, sehr gut. Und Tobi Hartmann auch.
Der gibt mir so Niklas Malchowitz-Vibes, muss ich sagen. Da war es ja auch so. Er ist, glaube ich, aus der A...
Von der Art her, also vom Weg.
Ja. Genau, vom Weg her, genau. Es kam ja auch aus der A... kann man von... Homburg A-Junior, ne? Ja, genau. Homburg A-Junior ist dann zu Brünninghausen gekommen und hat dann auch als Linksverteidiger dann auch total überzeugt, ne? also die gleichen Vibes gibt, auch wenn er jetzt IV spielt, ja. Aber beide 19 total unaufgeregt, meiner Meinung nach, ja. Ich habe auch das Spiel gesehen gegen Wacker Data, was abgebrochen wurde, das hat mich auch echt überzeugt, von daher, ja, echt guter Junge.
Dann einmal ganz kurz vielleicht der Blick auf Horsthausen, sie sind seit 6 Spielen ungeschlagen, zuletzt noch ganz spät ein 2-2 gegen Vestia Disteln geholt. Ja, was glaubst du, was ist das für eine Mannschaft, was kommt da auf euch zu?
Wir hatten vor 2 Jahren mal ein Testspiel gegen die, als wir noch in der Westfalenliga waren.
Die in der Landesliga?
Genau, und ja. Ich meine die in der Landesliga. Also das ist schon eine ganz eklige Truppe, wenn ja. Ich das mal so sagen darf. Also die haben schon ordentlich Qualität, sind auch giftig in den Zweikämpfen und können wirklich ganz, ganz eklig spielen. Ich habe schon vor dem Spiel gegen Herne gesagt, gegen Westfalia Herne bei uns. Wir haben natürlich eine junge Mannschaft, die kennt teilweise sowas nicht, wenn mit denen wirklich so umgegangen wird. Die gewisse Härte in den Zweikämpfen. Wenn ich an so einen Ono Teki in ETC denke bei uns, natürlich, die schmeißen alles rein.
Ja, klar.
Aber die jungen Leute, das könnte vielleicht so ein Manko sein. Aber ich hatte gegen Herne die Befürchtung, wir haben es aber super umgesetzt, das Spiel auch hochverdient gewonnen. Genau das Gleiche habe ich jetzt auch im Gefühl, ohne meinen Tipp schon zu verraten.
Ja, wir sind wieder dran, glaube ich, zum Abschluss mit Vorlegen. Willst du sagen?
Ja, kann ich gerne sagen. Also wir glauben auch, ohne dass du spielst, dass die Jungs die Null halten hinten und sagen, dass vorne nur 2 Tore fallen und Brünninghausen dann damit 2-0 gewinnt.
Das soll ja reichen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das sollte reichen. Ich habe 1-2 für uns. Ich lasse es bei dem Tipp kommen.
Und komm, verrat mal, wer macht die 2 Tore?
Gibt keine extra Punkte, aber...
Ich würde mir wünschen, tatsächlich 2x Kerem Karyakdi.
Ja. Ganz kurz, was hältst du von dem? Der ist ja auch, hat letzte Saison in der Oberliga schon relativ gut, ich glaube 5 Tore oder so hat er gemacht, meine ich. Ne? Und diese Saison, ich habe ihn beim Hacker Cup auch gesehen, in der Vorbereitung, hat er mir auch richtig gut gefallen. Was ist deine Meinung zu ihm?
Ich sag's jetzt einfach so raus, wie ich in der Kabine auch mit ihm spreche.
Brutaler
Spieler.
Ich wusste es, ja.
Wirklich ein brutaler Spieler, was der für Anlagen hat. Ich sag's ihm auch jedes Mal, er wohnt auch bei mir in Lütgendortmund. Ich nehme den dann auch regelmäßig mit zum Training.
Süß.
Absoluter Wahnsinn, was der für Anlagen hat. Also wenn der das wirklich mal vollkommen ausspielt und jetzt ist er auch die erste Saison mal verletzungsfrei. Mhm. Letztes Jahr in der Oberliga immer nach 2-3 Spielen wieder eine Zerrung und dann wieder das und das alles im Alter von 18, 19. Dann kommst du nicht richtig rein, ist natürlich schwierig. Also es ist absoluter Wahnsinn, was das für ein Spieler ist. Wenn der wirklich fit bleibt, der hat Anlagen für mich, Top-Oberligaspieler zu werden, wenn nicht sogar in eine Regio zu gehen noch irgendwann. Aber dafür müsste er jetzt so langsam dann mal
hoch,
ne? Aber ich hoffe natürlich, dass er bei uns
kein
bleibt.
Kein Druck.
Ja, genau, kein Druck. Absoluter Top-Spieler, muss ich sagen.
Da freut er sich bestimmt, wenn er das hört.
Ja, wird er nicht hören, muss ich ihm wieder vorspielen.
Ja,
hoffentlich.
In der Kabine dann.
Ja, genau.
Wir bleiben gespannt, wo es mit ihm hingeht und wo es jetzt am Wochenende hingeht. Sind sehr enge Tipps diesmal. Also da kann sich einiges tun, im Positiven wie im Negativen für uns.
Bin ich sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Und dann wäre es das schon wieder gewesen. Ich danke dir, Pascal, fürs hier sein. Hat großen Spaß gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und überlasse dir wieder das letzte Wort.
Ja, dann muss ich natürlich deinen Appell wieder ausführen. Ja, geht auf die Fußballplätze, guckt euch das Spiel an, setzt euch mit Pascal irgendwie auf die Tribüne oder so. Der freut sich bestimmt, quatscht mit euch ein bisschen. Aber guckt euch auf ernsthaft die Spiele an, gerne auch in den Livestreams von uns. Und dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle, bedanke mich auch sehr herzlich, dass du da warst. Hat Riesenspaß gemacht und wünsche dir natürlich erstmal gute Besserung und genau. Sonntag natürlich ganz viel Erfolg.
Ja, Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Bis dahin. Ciao.